Herzlich willkommen zum Textquartett, dem Podcast zum internationalen Steuerrecht des NBB Verlags. Heute mit Dr. Florian Holler aus Fürstenwalde und mir, Nadja Altenburg aus Hamburg. Ausnahmsweise heute mal in einer Zweierbesetzung. Eva Oertel und Matthias Hildebrand sind zwar noch nicht ausgewandert, lassen aber aus der Ferne grüßen und sind beim nächsten Mal wieder mit dabei.
Vielleicht müssen wir noch erwähnen, warum Matthias war ja geplant dafür. Gut, erstmal hallo in die Runde. Matthias Kind hatte aber heute Einschulung und ihm fiel im Nachhinein auf, er könne nicht an der Aufnahme teilnehmen, weil er doch die Einschulung seines Kindes vorziehen muss. So viel Zeit muss sein.
Ich kann das natürlich nicht verstehen, aber wir hätten natürlich auch verschieben können, ja?
Alles gut.
Gut. Wir merken, die Tage werden wieder ein bisschen kürzer und dem einen oder anderen kommt schon jetzt die Sehnsucht Richtung Süden und den Sommer etwas zu verlängern. Und wer die Möglichkeit hat, den Winter in Deutschland zu verkürzen und einige Tage in der Sonne zu verbringen, der hat sicherlich auch schon mal darüber nachgedacht, einfach direkt dorthin zu ziehen und zu sagen, Sommer ist ja eigentlich immer irgendwo auf der Welt, man muss nur am richtigen Ort sein. Aber je nach privaten Umständen gibt es Einschränkungen, ob man jetzt schulpflichtige Kinder hat wie Matthias, die einen in Deutschland halten, oder ob man vielleicht ein qualifizierter Gesellschafter einer Kapitalgesellschaft ist und mit einem Wegzug aus Deutschland extreme steuerliche Folgen hervorrufen kann. Aber vielleicht ist dem doch nicht so. Das wird unser Gast, Professor Dr. Jens Schönfeld, heute aufklären, der sich die Wegzugsbesteuerung mal im Lichte der Menschenrechte angeschaut hat. Herzlich willkommen, Jens.
Hallo, liebe Nadja.
So, Jens, meine Aufgabe ist es, dich kurz vorzustellen. Das ist eigentlich ja in der Steuerhemisphäre überhaupt nicht nötig. Ich mache es aber dennoch. Du hast Wirtschaftswissenschaften in Berlin studiert, wo du ja auch ursprünglich herkommst und auch zum Abschluss gebracht. Das genügte nicht. Im Anschluss hast du Rechtswissenschaften in Berlin und Kiel studiert und hast unter anderem 2004 promoviert, ich glaube bei Wolfgang Schön, zu einem Hinzurechnungsthema mit EU-Rechtsbezug. Da glaube ich, habe ich auch schon mal drin geblättert. Dann warst du oder bist du Rechtsanwalt seit 2005 bei Flickwocke Schaumburg tätig, seit 2009 dann zum assoziierten Partner ernannt. Seit 2011 bist du dort Partner und, glaube ich, weit und breit bekannt in der Steuerwelt. Du hast verschiedene Preise, unter anderem Europa-Forschungspreis, was auch immer das ist, sowie den Albert-Hensel-Preis. Das kennt man schon viel mehr. Also Europa-Forschungspreis, kannst du was zu sagen. Aber Albert-Hensel-Preis kennt man noch viel mehr. Du bist wissenschaftlicher Schriftleiter der ISTR. Das ist auch so eine Zeitschrift zum internationalen Steuerrecht. Es gibt nicht nur die IWB. Wir sind ja für Pluralismus. Insofern können wir das hier schon sagen. Du bist Mitglied im Vorstand und des wissenschaftlichen Beirats der Deutschen Steuerjuristischen Gesellschaft, die jetzt sich, glaube ich, bald trifft in Wien, glaube ich, ne? Ist das so? Kann man auch Werbung machen für. Dann bist du Mitglied der IFA, selbstverständlich, Mitglied der New York Bar, New York State Bar Association und Mitglied der American Bar Association und noch ein paar andere Sachen, aber vor allem bist du auch Honorarprofessor an der Universität Osnabrück und zwar seit 2017. Jens, wir freuen uns, dass du die Zeit gefunden hast, um zu uns zu kommen.
Sehr gern, lieber Florian. Und das war ja wirklich eine ausführliche Vorstellung hier meines Lebenslaufs. Und wenn du noch sozusagen hier was ergänzen willst, in meinem ersten Leben habe ich ja mal was Richtiges gemacht. Also ich war ja mal in einem Unternehmen und da auch in einem Management von einem Unternehmen. Das habe ich gemacht in meinen 20ern und habe also auch mal was Richtiges gemacht, nur was produziert. Und wenn ich sage, was Richtiges gemacht, ich habe mit Dr. Motte 1996 die Love Parade organisiert. So, das war ein richtiger Spaß. Also du siehst, Echt? Ich habe auch mal was, ja, ich habe auch mal was Wirkliches gemacht. Und das war ganz witzig. Damals war das natürlich auch noch so, ja, also da mussten wir auch in so Mehrwegsystem Getränkeverkauf anbieten, weil wir waren ja alles schon damals, 1996, ganz ökologisch, ja, Love Parade, ganz klar. Aber damals konnte man natürlich noch nicht mit Kreditkarten bezahlen. Und dann waren halt diese Millionen von Menschen, von denen, das war das erste Mal auf der Straße, das 17. Juni. Und es war wirklich unfassbar. Und da waren diese Stände und alles ging mit Bargeld. Ja, und wie kriegt man das in den Griff? Ja, und hatten wir so schwarze Westen. Und dann bin ich dann halt über die Straße 17. Juni gelaufen. Heute ging das wahrscheinlich mehr gar nicht mehr ohne Polizeischutz. Hab immer diese Kassen leer gemacht aus diesen Ständen, das immer sozusagen in diese Weste gemacht. Und dann wir hatten so einen Möbelladen am Savini-Platz, da saß die Assistentin mit so Geldzählmaschinen und da haben wir das Geld reingeworfen und die saß dann in diesen Stapeln von Geld, hat einfach das Geld gezählt, ja, um das natürlich dann später ordnungsgemäß anzugeben. Und dann,
selbstverständlich.
Aber das war eine schöne Erfahrung, muss ich sagen, ja.
Ja, dann bist du vom richtigen Pfad abgekommen, na gut.
vom richtigen Pfad abgekommen, aber dann immerhin noch was anderes sehr Schönes erfunden, nämlich den ersten deutschen Steuerpodcast mit dem Textpot. Erzähl mal, wie es dazu kam.
Das ist eigentlich auch eine schöne Anekdote. Und zwar, ich hatte irgendwie was aufgenommen, ich glaube, das war ein Webinar bei uns in der Kanzlei, du weißt es ja damals, dann hat er einen dieser Glaskasten und dann kam ich raus und das war irgendwie ganz gut und sagte dann zu Götz, der damals noch in Bonn stationiert war, sagte zu Götz, also müssen da irgendwas machen, irgendwie so, das mit dem Webinar ist ja nett, aber das muss irgendwie auch anders gehen. Und dann hat er gesagt, so, lass doch einen Podcast machen. Und dann gesagt, gut, dann machen wir einen Podcast. Und dann, so war das beschlossen und dann gingen wir damit an den Start. Und du weißt das ja, Nadja, wir waren tatsächlich die Ersten und das war für viele war das ungewohnt, auch für meine Mitpartner. Also viele fanden das, glaube ich, ein bisschen befremdlich, ja, so ein Influencer-Dasein, als es ja doch eine sehr konservative Kanzlei. Aber man hat sich dann im Zeitablauf daran gewöhnt und du hast recht, das war total erfolgreich. Und wir haben uns immer selbst gewundert, wer sich das eigentlich anhört, ja. Also wir haben immer so zwischen 2.500 und 10.000 oder 12.000 Downloads auf so einen Podcast. Oder ich meine, ihr habt wahrscheinlich mittlerweile mehr, aber haben wir gedacht, was ist das eigentlich? Ja, also wie viele Leute gibt's eigentlich? Und ich habe eine Erklärung dafür. Selbst Mandanten von mir, die eigentlich keine Steuerrechner sind, die hören das. Und ich glaube, die hören das, weil die Schlafstörungen haben. Und die schlafen dann einfach ein.
Das ist auch meine Erläuterung. Weil wer schlecht schläft, hört da 5 Minuten rein, dann klappt das wunderbar. Aber ich glaube, das ähnliche Gefühl habe ich eigentlich auch, wenn man sich dann vorstellt, wie viele Menschen, ob die sich das jetzt von vorne bis hinten anhören, sei mal dahingestellt, aber wie viele Menschen das sich anhören und die sich in einem Raum vorstellt, ja, dann ist das schon gewaltig. Ja,
na gut, ja, du hast ja damals, ich kann mich erinnern, du hast ja auch damals gefragt, Florian und auch der Arne Schnittger, ja. Jens, wie funktioniert das eigentlich? Macht das Sinn?
Ja.
Und so,
ja.
Und macht's schon. Ja,
irgendwo macht's
und vor allem macht Spaß, ja.
Ja, das ist es. Und ich gebe ja mal offen zu, für mich ist das auch immer ein bisschen Fortbildung, ja. Also man ist ja gezwungen, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Auch wenn die Hörer kennen das ja, ich nicht immer bestens vorbereitet bin, aber das gehört halt dazu.
Das ist so. Vielleicht da auch eine Ergänzung, was wir natürlich jetzt auch immer machen. Einmal im Monat versuchen wir das jedenfalls oder im 2-Monaten-Rhythmus, wo wir die gesamte Rechtsprechung des BfH und was so am Rande liegt, so durchgehen. Und das ist, wie du sagst, das hat einen enormen Fortbildungseffekt, wenn man sich mit diesen ganzen Entscheidungen auseinandersetzen muss. Ja, jedenfalls hat man das mal irgendwann gehört. Also deswegen kann man auch nur allen empfehlen, euren Podcast und unseren zu hören.
Ja, dazu laden wir Katharina Schlücke dann beim nächsten Mal wieder ein.
Wir wollen uns beschäftigen mit der Wegzugsbesteuerung und müssen verweisen auf unsere Aufnahme mit Steffi Beinhardt, die in dem Beitrag, den wir heute besprechen, auch reichlich zitiert ist von euch. Insofern haben wir da den völlig richtigen Gast damals gehabt. Das war die Ausgabe 4, 2024, wo wir uns mit dem neuen Recht nach Reform des 6 ASTGs beschäftigt haben und die diversen offenen Rechtsfragen da besprochen haben, Rückkehrerregelung, was auch immer alles da so zusammenhängt, kann man immer wieder hören. Und liebe Grüße an Steffi an der Stelle. Jetzt hat Jens zusammen mit Thomas Sentke, der jetzt einen schönen Preis bei der IFA in Lissabon überreicht bekommt. Herzlichen Glückwunsch, Thomas. Mich überrascht das überhaupt nicht, habe ich ja auch schon auf LinkedIn kommentiert. Wer Thomas mal hören will, kann in unsere Folge 8 2023 reinhören. Auch immer wieder gut. Ihr habt also zusammen einen Beitrag geschrieben, Nadja hat es schon gesagt, Wegzugsbesteuerung und Menschenrechte in der ISTR 2025, leider nicht in der IWB, aber was soll der Herausgeber anderes tun? Und zwar 498 fortfolgende. Das ist für mich als BWLer eine Herausforderung, wenn das Thema Menschenrechte spielt im BWL-Studium eine sehr untergeordnete Rolle, um es mal vorsichtig auszudrücken, warum auch. Wir fanden das spannend, innovativ und deswegen dachten wir, wir müssen darüber sprechen, schon alleine wegen des Beispielsfalls, weil wer mich kennt, weiß, dass ich sage, ein Jahr ohne Portugal kann kein gutes Jahr sein und das lässt mich überleiten. Nadja, du kannst ja gleich nochmal was dazu sagen, Nadja hat da ein bisschen andere Vorlieben, aber ich würde mal ganz kurz den Fall skizzieren, dass alle wissen, worum es geht. Wir haben eine Julia Schmitz, die ist deutsche Staatsangehörige. Da können wir noch besprechen, ob das überhaupt von Bedeutung ist. Noch während ihres Medizinstudiums in Köln hat sie ihr erstes Startup in der Rechtsform einer GmbH gegründet und hat damit KI-Früherkennung für Hautkrebs entwickelt. Mittlerweile gibt es da reichlich Mitarbeiter. Es gab Finanzierungsrunden. Sie ist nur noch mit 51% beteiligt. Und gesellschaftsrechtlich hat sie sich auch verpflichtet, ihre Beteiligung nicht weiter zu reduzieren. Sie ist Geschäftsführerin, aber liebt das Surfen und hat sich jetzt kommt der sozusagen Cliffhanger, an der Algarve in Portugal ins nicht nur Surfen verliebt, sondern auch in einen Kerl und will dauerhaft in Portugal bleiben. Dann gibt's noch eine Abwandlung. Sie möchte nicht nach Portugal, sondern nach Hawaii, weil da die perfekte Welle noch ein bisschen anders ausgestaltet ist. Und jetzt, Jens, kommt ihr um die Ecke mit den Menschenrechten wollt sozusagen über diese Schiene, könnte man vielleicht sagen, die Wegzugsbesteuerung in Frage stellen. Bevor wir inhaltlich einsteigen, wie seid ihr auf diesen Zusammenhang gekommen?
Und zwar ist mir das gekommen, als ich in Südafrika war letztes Jahr bei der IFA. Und ich war in so einem netten Hotel und saß da am Pool und habe was vorbereitet für so eine Gruppe. Bei der IFA gibt es eine Gruppe, die heißt International Tax Group, mit vielen sehr bekannten Steuerrechtlern wie Maestro, Philip Baker und so weiter. Und da ging es darum, ich gehöre auch dieser Gruppe an und dann sollte ich mal, die schreiben so regelmäßig Beiträge und ich dachte, eigentlich gar nicht schlecht, mal so sich mit Wegzugsbesteuerung zu befassen aus sozusagen der Sicht verschiedener Jurisdiktionen. Ja, bekommt man nämlich einen ganz unterschiedlichen Blick darauf, weil so, ich glaube, unsere Vorstellung hier in Deutschland, dass das ja ganz normal sei, dass man, das gibt's überall, das ist ja mitnichten so. Ja, und man ist dann doch verwundert. Und deswegen dachte ich, das macht eigentlich Sinn, das mal aufzuarbeiten und macht dann eine Gliederung. Und beispielsweise für viele, die dort in der Gruppe sind, spielt ja das EU-Recht überhaupt gar keine Rolle. Ja, weil sie letztlich Staaten sind, für Amerikaner, Kanadier, hat das EU-Recht nur sehr eingeschränkte Bedeutung. Und dann dachte ich irgendwie, da muss irgendwas mit Menschenrechten sein, ja. Und fühlte mich ja auch so ein bisschen an meine Vergangenheit erinnert. Du weißt das, Florian, ich bin ja auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs aufgewachsen. Meine Frau wieder auf der anderen Seite in West-Berlin, wie gesagt, ich in Ost-Berlin. Und wenn man mal so eine Mauer vor der Nase hatte, ich meine, man gewöhnt sich daran. Ja, muss man ja auch. Irgendwie, wenn man immer daran zweifelt, irgendwie, ich glaube, dann ist man ja nur unglücklich. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das geht nicht. Und das stimmt auch, ja. Und ich erinnerte mich auch an verschiedene Sachen, Schlussakte von Helsinki. Und es gab ja verschiedene Dinge, die in der Zwischenzeit entschieden wurden. Und dachte ich, ich guck doch mal bei der UN, google ich jetzt mal, was die UN-Charta eigentlich zu Freizügigkeit sagt. Und tatsächlich habe ich das da gefunden. Dann habe ich das am nächsten Tag meinen Kollegen von der ITG vorgestellt und gesagt, Leute, ich habe was Neues gefunden. Die Menschenrechte, die helfen uns bei der Wegzugsbesteuerung. Dann sagte Philip Baker, ach Jens, also das weiß nicht, ob das so richtig ist. Überleg mal, ihr habt ja da in Deutschland auch andere Probleme mit Menschen, die da zu euch kommen, von denen ihr vielleicht gar nicht so viele haben wollt. Wenn irgendwie Freizügigkeit was ist, was jetzt auch noch unter die Menschenrechte fällt, dann müsst ihr doch eigentlich auch alle da irgendwie zu euch lassen. Dann habe ich gesagt, lieber Philipp, ich glaube nicht, dass das so ist. Denn die Auswanderungsfreiheit oder die Freizügigkeit, wie man sie versteht, ja, als Menschenrecht, die betrifft im Grunde nur zwei Facetten. Und die erste ist, dein eigener Staat, der muss dich immer weglassen. Ja, der darf dich nicht daran hindern, zu gehen. Ja, also Stichwort Berliner Mauer, ganz eklatanter Verstoß. Ja. Deswegen war es ja damals auch im Osten so, dass man eben da einen Antrag stellen konnte. Man wurde natürlich dann politisch verfolgt und unter Familienzusammenführung und so weiter, dann mussten die ja noch irgendwann gehen lassen. Erste, ja, also man muss die Menschen gehen lassen. Und das Zweite ist, man muss sie auch wieder zurücknehmen, die eigenen Menschen, die eigene Staatsangehörigkeit. That's it. Ja, das heißt nicht, dass jeder Staat jeden zu sich kommen lassen muss irgendwie. Das ist mitnichten so. Ja, das kann man gern so tun, wenn man das so entscheidet. Aber das ist kein Menschenrecht. Das Menschenrecht ist, du darfst dein Land verlassen und du darfst auch wieder zurückkommen.
Ja, also ich fühle das auch. Vielleicht kurz ein kleiner Abschweifer, aber es gibt ja auch, ich bin ein großer Fan von Ray Dalio, der auch immer so Vergleiche macht über welche Nationen sind auf dem Aufstieg und welche sind auf dem Abstieg. Und ein Zeichen davon, dass man auf dem Abstieg ist, ist, wenn man versucht, seine Menschen mit Zwang an sich zu binden. Genau, ob das jetzt physische Mauern oder finanzielle Mauern sind, ne? Und Staaten, die auf dem Aufstieg sind, arbeiten mehr mit dem System der Attraktion, ne? Und sagen, wie mache ich mich attraktiv, dass Leute gerne zu mir kommen? Aber das ist ja sozusagen ein Gedankenbild, was was Europa ein bisschen abhanden gekommen ist. Aber darauf können wir gleich noch mal ein bisschen tiefer eingehen.
Vielleicht, Jens, ich springe einmal, wir machen ja wie immer so einen kleinen Laufzettel hier, ja, aber ich springe einmal weiter nach hinten in diesem Zettel. In eurem Beitrag schreibt ihr, dass das faktisch am Wegzug hindert. Ja, das impliziert irgendwie, dass es neben faktisch noch was anderes gibt, sowas wie, was weiß ich, tatsächlich. Ja, jetzt ist dieses Beispiel mit der Berliner Mauer ja, sagen wir mal, ein hartes, weil da sind Menschen erschossen worden, weil sie die DDR verlassen wollten. Und jetzt hier in dem Fall geht es darum, dass die Besteuerung von jemandem, der Anteile einer Kapitalgesellschaft zu mehr und so weiter hält, dass der daran ja nicht insoweit gehindert wird, dass man ihm an der Grenze sagt, du darfst nicht ausreisen, sondern es wirkt so, ja. Und dann, niemand würde ja kurzfristig verhindern, dass jemand aus der Bundesrepublik ausreisen will, ja. Ihr sagt aber auch langfristig ist das ein Menschenrecht. Warum schreibt ihr faktisch? Weil das impliziert ja doch, dass ihr euch darüber Gedanken gemacht habt.
Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig und das muss man vielleicht doch mal gleich mal vor die Klammer ziehen. Ja, also die Diskussion rund um Wegzugsbesteuerung geht ja häufig dann auch dahin, darf es das überhaupt geben oder nicht? Die Frage können wir auch gerne diskutieren, aber das war gar nicht unser Anliegen. Ja, es geht gar nicht darum, darf es das überhaupt geben? Ich glaube, in manchen Bereichen würde ich das auch wirklich in Frage stellen. Also der Künstler beispielsweise, der Deutschland verlässt, ja, weil er woanders leben will und dann soll plötzlich irgendwie so der Erfolg der letzten Jahre abgezinst, plötzlich da in Deutschland besteuert werden. Da kann man sich schon fragen, ob das mal alles so richtig ist. Aber das ist gar nicht unser Thema am 6a StG bei der Wegzugsbesteuerung. Was Thomas und ich sagen ist, das kann es schon meinetwegen geben. Ja, wir können gleich darüber sprechen, ob das richtig ist. Aber das kann es geben. Ja, aber du musst es verhältnismäßig ausgestalten. Ja, und das ist, glaube ich, ein bisschen der Unterschied. Bei der Berliner Mauer würde ich sagen, die darf es gar nicht geben. Ja, das ist einfach, das geht zu weit. Ja, das ist nicht verhältnismäßig. Ja, aber eine Wegzugsbesteuerung, da ist es richtig, das ist anders als die Berliner Mauer. Ich kann gehen und muss dann bezahlen. Das hindert dich aber faktisch daran, dass du nicht gehst. Also ich habe Unternehmer, Familienunternehmer, ja, die eben vielleicht auch nur vorübergehend mal im Ausland sein wollen, weil sie da beispielsweise eben auch ihr Unternehmen weiter aufbauen wollen im Ausland. In Amerika sehen wir das ganz häufig, dass dann junge Leute dorthin geschickt werden, ja, oder Kinder einfach ins Ausland geschickt werden, um dort zu studieren, die an solchen Familienunternehmen beteiligt sind. Die können diese Familienunternehmen überhaupt gar nicht veräußern. Ja, das steht gar nicht zur Debatte. Die werden sozusagen von Generation zu Generation gegeben. Die haben teilweise einen Wert in Milliardenhöhe. Und denen sagt man dann, also gut, weil du jetzt wegziehst, über die Grenze gehst und wir in Deutschland das Besteuerungsrecht verlieren, wirst du jetzt zur Kasse gebeten. Und ehrlich gesagt, da kann man ja schon mal ein Fragezeichen machen. Man kann sagen, also bitte, dass du Deutschland da dein Besteuerungsrecht aufgegeben hast, to be honest, das ist nicht wirklich mein Problem. Ja, ich habe gar nichts dagegen. Regelt es doch so, dass du dein Besteuerungsrecht behältst. Aber wenn du es bitte aufgibst, dann musst du auch dafür sorgen, ja, dass das verhältnismäßig ausgestaltet ist. Dann kannst du nicht sagen, in dem Moment, wo ich wegziehe, wie unser Fall beispielsweise, die mit dem Start-up, das ist doch ein total zufälliger Zeitpunkt, wo die wegzieht. Ja, und jetzt stelle ich mir vor, deren KI-Unternehmen, wie das bei diesen Startups ist, die werden am Anfang mit irgendwelchen irren Umsatzzahlen bewertet. Die Wette geht nicht auf. Ja. Was macht die denn später, wenn im Grunde die Anteile keinen Wert haben? Dann soll die trotzdem vielleicht in Milliardenhöhe Wegzugsteuer zahlen. Das Unternehmen hat später keinen Wert mehr. Ist das richtig? Hm. Natürlich nicht. Das ist auch der Unterschied zu den Amerikanern. Ja, wenn du Amerikaner bist, du kannst überall hinziehen. Ja, weil die Amerikaner, die besteuern dich überall. Ja, Wegzugsteuer gibt's erst, wenn du deine amerikanische Staatsangehörigkeit aufgibst. Und da würde ich sagen, ja, gut, das hast du auch bitte schön selbst in der Hand. Das hindert nicht deine Freizügigkeit. Du gibst deine Staatsangehörigkeit nämlich auf, ja, weil du vielleicht dich aus der US-Steuer befreien willst. Ja? Ja, und da würde ich sagen, ist vielleicht in Ordnung, wenn die dann abrechnen mal am Ende. Ja, aber solange du die US-Staatsangehörigkeit hast, kannst du leben, wo du willst. Und die Amerikaner haben auch kein Problem damit, dass die ausländische Steuern anrechnen müssen. Bei uns ist das ja schon ein Abenteuer, wenn plötzlich, oh, durch das deutsche Besteuerungsrecht wird beschränkt, wir müssen jetzt Steuern anrechnen, haben die Amerikaner auch kein Problem mit. Ja, also von daher vor die Klammer gezogen, uns geht nicht darum, die Wegzugsbesteuerung generell in Frage zu stellen. Uns geht es nur darum, wie wird's gemacht? Ist die Erhebung der Wegzugsteuer, ist das verhältnismäßig? Ist das richtig, dass es in dem Zeitpunkt fällig wird, wo ich wegziehe? Ist es richtig, dass es nicht gestundet wird? Ist es richtig, dass nachträgliche Wertveränderungen nicht berücksichtigt werden? Natürlich nicht. Und ist es richtig, dass diese Wegzugsbesteuerung auch permanent ausgeweitet wird? Ja, also Florian, wenn du irgendwie an einem Investment vorbeteiligt bist ab 1. Januar, ja, und du hast da Anschaffungskosten von 500.000, dann mal sagen, ja, das ist jetzt viel Geld und für die allermeisten Menschen ist das viel Geld, aber die Schwellen sinken von Jahr zu Jahr. Und diese Wegzugsbesteuerung ist von Jahr zu Jahr in den letzten 5 Jahren verschärft worden. Und was hat das für einen Effekt? Die Menschen verlassen wirklich fluchtartig dieses Land. Und was mich auch ein bisschen traurig gemacht hat, muss ich sagen, ich glaube, der Ulf Poschardt hatte ja einen Post dazu gemacht. Und man hat es ja sogar in die Welt geschafft. Und du hast ja ganz gut schön dazu geschrieben, Florian. Das ist schön, dass das Thema Wegzugsbesteuerung auch mal den Weg raus aus Fachkreisen gefunden hat. So in die, ich sag mal, normale Welt. Und das hatte dann der Poschardt hatte das gepostet. Und ich fand das total traurig, diese Posts, die teilweise darunter waren. So nach dem Motto, ja, die Reichen, wenn die aus steuerlichen Gründen wegziehen, dann sollen sie bluten. Wo ich denke so, also die allerwenigsten meiner Mandanten, die wegziehen, die ziehen weg aus steuerlichen Gründen. Sondern die ziehen weg aus beruflichen Gründen. Die ziehen weg aus familiären Gründen. Die ziehen weg, weil sie das Wetter hier scheiße finden. Ja, und das mag sich durch den Klimawandel ändern, aber ist halt eine long shot. Ja, das geht auch schneller. Ja? Ja, und to be honest, viele ziehen auch weg, weil sie halt einfach wollen, dass ihre Kinder auch abends noch irgendwie sicher auf die Straße gehen können. Ja, die wollen halt irgendwo leben, wo die Schulen funktionieren, wo die Infrastruktur funktioniert. So, und to be honest, that's fair.
Ja. Das ist natürlich, um sozusagen da einen Abbinder zu machen, ich glaube, für den großen Teil der Bevölkerung schlicht und einfach überhaupt nicht nachvollziehbar, weil sie sich mit den Größenordnungen und den Zwängen, die so Familienunternehmen mit sich bringen, überhaupt nichts anfangen können. Das kann man ihnen auch nicht in 5 Minuten erklären. Ist auch nicht so schlimm, ja. Wenn es doch wenigstens ein paar mehr von den Politikern verstehen würden. Von denen, finde ich, kann man es erwarten, dass sie sich damit mehr beschäftigen. Aber das, du hast völlig recht, das ist, glaube ich, gut, dass die Wegzugsbesteuerung auch mal als politisches Thema diskutiert wird. Denn es hat was mit unserem Standort zu tun, wenn junge Leute, die ein Unternehmen gründen, ganz am Anfang sagen, übrigens, ich ziehe weg. Warum? Weil ich nicht später von der Wegzugsbesteuerung erfasst werden will. Die wissen gar nicht, ob ihre Unternehmung erfolgreich sein wird. Sondern die kriegen irgendwo mit, da gibt's was, was später irgendwie ein Hemmnis sein kann, dann haue ich lieber jetzt schon ab. Und das ist sicherlich nicht gut für den Standort.
Genau, das gilt auch für Zuzüge, Florian Erfurt. Ja, das ist total richtig.
Klar.
Also ich muss sagen, das Signal, das wir senden, dass wir im Grunde diejenigen, die zu uns kommen, eigentlich nicht mehr weglassen wollen.
Ja.
Ja, und zwar Leistungsträger, die zu uns kommen, ja, vielleicht, ja, hier unter dem Gründen und denen wir denen eigentlich sagen müssen, du musst ein bisschen vorsichtig sein, ja, und du musst genau die Zeit im Blick haben. Und für die ist es total hart. Ich habe solche Mandanten, die leben in Berlin und finde das da auch total cool. Ja, und denen sage ich, du hast noch genau 3 Jahre.
Ja.
Und dann musst du weg. Und das ist doch ehrlich gesprochen, es ist wirklich unwürdig.
Den Fall hatten wir neulich auch. Norwegische Freundin, Hamburger Freund oder ne, das Paar. Und dann war die Überlegung, wo ist der Lebensmittelpunkt? Ich hätte das Mandat natürlich gerne angenommen, aber ich konnte auch nur sagen, wenn ihr schlau seid, wird der Lebensmittelpunkt nicht Hamburg sein. Und das ist... Also Norwegen hat jetzt natürlich auch eine Wegzugsbesteuerung und die ganzen europäischen Länder nach der ATTAD, was übrigens auch nochmal eine interessante Frage jenseits der Grund der Menschenrechte ist, was hat eigentlich Wegzugsbesteuerung mit dem Binnenmarkt, mit der Binnenmarktförderung zu tun? Aber das diskutieren wir heute nicht. Jetzt sind wir so ein bisschen von hinten eingestiegen, ne? Wie die Wegzugsbesteuerung ausgestaltet sein muss, um mit den Menschenrechten vereinbar zu sein. Aber vielleicht, Jens, kannst du einmal auch ein bisschen angelehnt an euren Aufsatz, einmal aufzeigen, wo denn die Problemlage ist, einmal im europäischen Kontext und einmal im Drittstaatenkontext.
Genau, und wir haben uns ja tatsächlich das ein bisschen tiefer angeschaut, ja, wo listen eigentlich die menschenrechtlichen Grundlagen? Es gibt verschiedene vertragliche Abreden, ja, und die gehen auf das Jahr 1948 zurück, da hat man das erstmals auf internationaler Ebene verankert. Dann gab es in der Folge immer wieder weitere Verträge, die wir dann gefunden haben, ja, in denen letztlich auch das verankert war, dass jedenfalls mal die Auswanderungsfreiheit geschützt ist. Und deshalb auch interessant, auch gerade auch für Deutsche, muss man sagen. Und das findet ja auch in unserem Aufsatz, deswegen auch wer an Rechtshistorie interessiert ist. Also in Deutschland, als es noch in verschiedene Staaten aufgesplittert war, da kannte man das schon, dass man sagte, also wenn ich hier von einer Region in die andere ziehen möchte, dann hat man damals schon einen Wegzugsteuer praktiziert. Und da hat man natürlich nicht damals an stille Reserven gedacht, sondern hat einfach gesagt, 10% des Werts des Vermögens musst du bezahlen, wenn du eben von Preußen nach Bayern ziehen willst. Ja? So, und das hat sich nach und nach dann ein bisschen verändert, jedenfalls mal innerdeutsch, weil man hat festgestellt, dass das nicht so eine wirklich clevere Überlegung war, sondern dass man die Leute mal zumindest in Deutschland, im Deutschen Reich, verziehen lassen sollte. Und hat dann aber später dann eben nach dem Ersten Weltkrieg, und das mündet dann später in die Reichsfluchtsteuer, hat man wieder eine Steuer ins Leben gerufen, die die Menschen einfach daran hindern sollte, wegzuziehen. Und bei der Reichsfluchtsteuer wissen wir natürlich, wer daran gehindert werden sollte. Das waren bestimmte Personengruppen, ja, wenn die wegziehen wollten und die waren gut beraten, das zu tun, dass sie das bezahlen mussten. Ja. Und die Wegzugsbesteuerung, wie wir sie dann erlebt haben, hat sich davon dann distanziert. Also der Gesetzgeber hat ja ausdrücklich darauf hingewiesen, dass er mit der Reichsfluchtsteuer, also dass damit überhaupt nichts zu tun haben möchte, was auch in Ordnung ist. Und das spielt gleich auch eine Rolle, ja, wenn man sich nämlich fragen muss, wie ist das eigentlich verhältnismäßig auszugestalten? Das spielt nämlich eine Rolle, was der Gesetzgeber eigentlich wollte. Und dann ist es sehr schön, dass er sich vor dieser dunklen Vergangenheit distanzieren wollte. Aber nochmal zurück zu den Menschenrechten. Wir sind eben, wie gesagt, dort eben auf internationaler Ebene dann auch bei den Menschenrechten eingestiegen. Und ich will das gar nicht im Detail jetzt weiter ausführen. Ja, das geht dann über die EU-Menschenrechtskonvention, die wir ins Spiel bringen. Da findet das nämlich genauso eine Schutzwirkung. Und auch übers Grundgesetz. Ja, auch wenn sich das Verfassungsgericht damit schwer tut, ja, zu sagen, also in der Verfassung ist das da eigentlich angelegt, gibt ja die Elvis-Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, wo es sich ein bisschen schwer tut, auch mit der grenzüberschreitenden Auswanderungsfreiheit. Ja, wir sind aber fest davon überzeugt, dass jedenfalls mal Artikel 2 Grundgesetz davon betroffen ist. Und da findet ihr auch in dem Beitrag eine Passage von mir, die mir total am Herzen liegt. Die hat mich ja damals als Student auch schon immer bewegt. Also die Frage, was ist eigentlich Freiheit? Ja, ist Freiheit etwas, das uns von Staats wegen verliehen wird? Oder ist das etwas, was einfach total natürlich ist? Und die Herangehensweise ist eben deshalb so wichtig, weil es sich eben anders anfühlt, ja, wenn der Staat dir ein Recht verleiht und sagt, ach, ich bin ganz gnädig, du bist frei. Oder wenn du sagen kannst gegenüber dem Staat, ich bin frei und bitte, lieber Staat, du musst dich für alles rechtfertigen, ja, wo du in diese Freiheit eingreifst. Und das ist deshalb so interessant, weil beispielsweise im angelsächsischen Raum diese Vorstellung von der Mensch ist frei von Natur, ja, das ist da eine Selbstverständlichkeit. Wohingegen wir hier in Deutschland, ich weiß nicht, wo das herkommt, ja, haben eine gewisse Gläubigkeit, dass einfach so der Staat uns das verliehen hat. Aber das ist ein Irrtum. Ja, als wir die Verfassung damals geschrieben haben, ja, unsere Verfassung 1949 mit Gründung letztlich der Bundesrepublik Deutschland, haben die Amerikaner auch mitgewirkt an der Verfassung. Natürlich, die waren hier die Besatzungsmächte. Und dann sollte Artikel 2 in die Verfassung, also allgemeine Handlungsfreiheit für alle, die sich mit Verfassungsrechten nicht so beschäftigen wollen.
Danke, Jens, danke.
Und das sollte ursprünglich mal lauten, also wenn man da die Materialien schaut, in Artikel 2 sollte mal stehen, jeder kann tun und lassen, was er will. Und das fanden natürlich Juristen total komisch, ja, irgendwie, wie, das ist denn das für eine Formulierung? Und hat das jetzt halt einfach ein bisschen schöner formuliert. Aber im Kern ist es das. Jeder kann tun und lassen, was er will. Und wenn der Staat dort letztlich eingreift, dann muss er sich rechtfertigen. Und von da ist es ganz wichtig, dass diese Menschenrechte einfach darüber liegen. Und wir denken ja in Deutschland so in Stufen, in so einer Stufenordnung das Rechtssystem und sagen, was ist eigentlich höherrangig, was ist niederrangig? Das machen andere Länder übrigens auch nicht. Und jetzt, du wirst schon ganz unruhig, Florian, noch ein Gedanke dazu. Über Artikel 25 Grundgesetz haben allgemeine Grundsätze des Völkerrechts Vorrang vor der Verfassung. Und Thomas und ich glauben, dass das mit den Menschenrechten, jedenfalls was die Freizügigkeit anbelangt, so ist. Dass das sich mittlerweile so als allgemeinen Grundsatz verfestigt hat, ja, dass man sagen muss, also die Auswanderungsfreiheit ist etwas, das ist ein allgemeiner Grundsatz, und der liegt letztlich über der Verfassung.
Du sagst quasi, dass dieses internationale Rechtsverständnis auf Freizügigkeit und Auswanderungsfreiheit das deutsche Grundgesetz durch Artikel 25 überlagert.
Ich glaube das, ja. Und dass das jedenfalls mal am Ende aller Tage auch bei der Auslegung von Artikel 2, wenn man nicht so weit gehen will, dass es das überlagert, jedenfalls zu berücksichtigen ist. Ja, und da eben anders als, wir haben das ja gelernt als Juristen, hat ja das Artikel 2 ja so ein stumpfes Schwert ist, ja, allgemeine Handlungsfreiheit, weil eigentlich der Gesetzgeber irgendwie durch vernünftige Gründe das irgendwie immer irgendwie rechtfertigen kann. Und das fällt ihm halt einfach schwer, wenn die Menschenrechte darüber liegen. Ja, weil das einfach diesen Rechtfertigungszwang einfach erhöht. Und das ist ja das, was wir eigentlich wollen. Das wollen wir auch mit der Europäischen Menschenrechtskonvention und auch mit der EU-Grundrechtscharta, dass wir sagen, es gibt so eine Vielzahl einfach von Menschenrechten, ja, die darüber liegen als Freizügigkeit, was nicht dazu führt, dass es dem diese Wechselungsbesteuerung insgesamt nicht geben darf, aber dass diese Beschränkung der Grundrechte zum Beispiel oder der EU-Grundfreiheiten, ja, dass die einfach eine andere Rechtfertigungsintensität verlangen, ja. Und das führt uns dann eben zu den Themen, die ich am Anfang ja schon angesprochen hatte. Wie muss eben eine, ja, vernünftige, angemessene Wechselungsbesteuerung aussehen?
Meine Mandanten sagen immer, wenn ich denen sowas zuschicke, schöne Fleißarbeit, ja, die können das mitunter gar nicht so richtig wertschätzen, aber in so einem Beitrag ist das mehr als schätzenswert. Ihr analysiert das ja aufgrund verschiedenster, hast du ja gerade ausgeführt, Grundlagen, ja. Unter anderem aber natürlich auch mit Blick aufs EU-Recht. Und da sagt ihr, auch bei der Auslegung der Grundfreiheiten müssen die EU-Grundrechte als Schrankenschranken, also nicht nur DBA-Schrankenrecht, sondern Schrankenschranken, berücksichtigt werden. Das klingt vollkommen nachvollziehbar. Wenn man es liest, sagt man ja, wie denn sonst? Ja, das muss doch wohl so sein. Die entscheidende Frage, ich bin ja immer jemand, der wissen will, was bei rauskommt, inwieweit würde das denn die Rechtsprechung des EuGHs dieser Gedanke verändern können? Oder anders ausgedrückt, hat der EuGH das bislang nicht berücksichtigt?
Ich glaube, bisher hat der EuGH das nicht berücksichtigt. Das lag aber auch daran, glaube ich, also dass jedenfalls bei Wegzug natürlicher Personen eigentlich jedenfalls mal bei den Dingen, die im Privatvermögen waren, hat er sich auch relativ klar immer geäußert. Ja, zuletzt in der Entscheidung Wächtler, ja, wo der EuGH eben klar gesagt hat, dass eine Stundung das Mittel der Wahl ist, um die Verhältnismäßigkeit herzustellen. Und das wird ja von verschiedenen Seiten bezweifelt. Und dann kommen wir zu dem, der, was du gesagt hast, dann die Verwaltung sagt, ja, guck mal, jetzt gibt's hier die ATAT. Und die ATAT, die fordert ja geradezu letztlich eine Wegzugsbesteuerung, ja, weil das ist ja alles Missbrauch und das müssen wir verhindern. Was ja mitnichten so ist, ja, aber wenn selbst die Verwaltung sagt, der Gesetzgeber, Mensch, der 6a StG, der ist jetzt Ausfluss der ATAT, ja, dann ist das mal auf jeden Fall plötzlich im Anwendungsbereich der EU-Grundrechte. Aber selbst wenn es nicht so ist, allein der Umstand, dass eben Grundfreiheiten berührt sind, und das ist, glaube ich, unstreitig, dass sie berührt sind. Die Frage ist immer nur, sind sie gerechtfertigt? In dem Moment, wo du in den EU-Grundfreiheiten bist, ist auch der Anwendungsbereich der EU-Grundrechtscharta eröffnet. Das wird häufig nicht gesehen. Also der BfH hat sich ja kürzlich in der einen oder anderen Sache jetzt schon mal mit den EU-Grundrechten beschäftigt und hat immer gesagt, das gilt aber immer nur, wenn das eine ausdrückliche Umsetzungsmasse ist. Also wenn zum Beispiel die ATAT umgesetzt ist, ich glaube, da würde auch der BfH sagen, klar müssen die EU-Grundrechte da beachtet werden. Das gilt aber auch, wenn eben andere, zum nicht Beispiel auf die EU-Grundfreiheiten,
ja.
Genau, nicht auf Richtlinie beruhende Maßnahmen. Und dann führt das eben dazu, dass eben auf der Rechtfertigungsebene sich der Rechtfertigungsdruck erhöht. Also so müsst ihr euch das vorstellen. Also dass man, wie bisher ist man hingegangen und hat man gesagt, jetzt wägen wir mal so ein bisschen ab. Und sagen, ja, da der Staat, der hat irgendwie ein Interesse daran, letztlich auch, dass ihm da kein Steuersubstrat verloren geht. Das ist schon okay. Ja, und das wäge ich einfach mit den Grundfreiheiten ab, mit dem Binnenmarkt und da passt das schon. So, da muss ich jetzt im Grunde mit hinzunehmen, dass es eben sowas gibt wie Menschenrechte. Dass es sowas gibt wie die EU-Grundrechte. Und dann muss man sagen, ups, jetzt wird es plötzlich eng. Jetzt muss ich das vielleicht doch ein bisschen verhältnismäßiger ausgestalten.
Und da kommen wir jetzt vielleicht zu der Frage, dass der EuGH ja in Betriebsvermögensfällen immer so auf so ein milderes Mittel abstellt. Das schreibt ihr auch nochmal in eurem Beitrag, listet die alle auf, die bekannten Entscheidungen in dem Zusammenhang. Und ihr aber sagt, naja, jetzt sind wir nicht im Betriebsvermögen, sondern das ist eben der kleine und feine Unterschied, sondern wir sind im Privatvermögen. Und jetzt im Privatvermögen jemandem zu sagen, ja gut, du kannst die Steuer stunden, und der sagt, das ist ja wunderbar, dass ich stunden kann, aber wenn ich jetzt über 5, 7, 10, was auch immer, 4 Jahre stunde, und das ist trotzdem ein Liquiditätsabfluss, den ich niemals als Zufluss aus der Gesellschaft selbst habe, auch weil vielleicht der Zufluss gerade ein bisschen begrenzt ist in so einem Familienunternehmen, weil nicht so viel Liquidität abfließen soll und so weiter, dann ist das aber ja auch keine echte Hilfe. Und wenn ich euch richtig verstehe, sagt ihr, zwar nicht deutlich, aber so verstehe ich es, dass die Berücksichtigung der EU-Grundrechte jetzt dazu führen müsste, dass auch dieses mildere Mittel der Stundung ja eigentlich das Problem nicht behebt, ja, und damit eigentlich ja auch keine, die Rechtfertigung nicht dafür geben kann.
Ja, wir müssen unterscheiden zwischen Stundung und Ratenzahlung, ne? Der Stundung sind wir erstmal ganz gut bedient.
Ich glaube auch. Ich glaube in der Tat, mit der dauerhaften zinslosen Stundung, das ist jedenfalls was, wo wir glauben, wenn man die Wegzugsbesteuerung grundsätzlich für zulässig hält, ist das was, wo man mitleben kann. Und was du gerade sagst, Florian, und das ist ganz witzig, das ist natürlich eine steuerliche Denke, eine deutschsteuerliche, dass man sagt, ist das Privatvermögen oder ist das Betriebsvermögen? Und ich glaube, darum geht es dem EuGH gar nicht. Dem EuGH geht es um die Frage, welche Freiheit bemühe ich ja eigentlich gerade? Ist es so beispielsweise, dass ich irgendwie einen Kran von einer deutschen Betriebsstätte in eine französische Betriebsstätte bringe? Und du musst mir zugeben, ist ein kleiner Unterschied, ob ich einen Kran von der deutschen Betriebsstätte in eine französische bringe oder ob ich für mich entscheide, von Bonn nach Paris zu ziehen. Ja? Und eben das eine ist, ich nehme die Niederlassungsfreiheit in Anspruch, weil ich sage, das hat was mit Wertschöpfung zu tun, und deswegen muss man diesen Kran in gewisser Weise dann, wenn der dann aus dem Betriebsvermögen geht, in die ausländische Betriebsstätte, ich will das Besteuerungsrecht, dass ich da was mit, ich verdiene damit Geld mit diesem Kran, dass ich da sage, das kann man irgendwie in eigener geeigneter Form besteuern, und zwar mit diesem Ratenzahlungskonzept, das ist in Ordnung. Wenn ich aber mit Betriebsvermögen wegziehe, und das gilt für mich, wie gesagt, für den 6a StGB damit genauso für den 413, ja, aber es kann ja keinen Unterschied machen, ob ich diesen Anteil letztlich im Privatvermögen halte oder ob ich den rein zufällig in einer gewerblich geprägten Personengesellschaft zum Beispiel halte, wo wahrscheinlich der EuGH sagen würde, was ist das denn?
Was ist gewerblich geprägt?
Ja. Betriebsausspaltung.
Ja. Betriebsausspaltung, der Klassiker, genau, sozusagen, so häufig so unerkannt, ja. Kann es einen Unterschied machen, ja, ob meine Gesellschaft, mit der ich wegziehe, ob die ihren Sitz irgendwo bei einem Dritten hat oder bei mir in meinem Haus? Ach so. Und wenn es in deinem Haus ist, dann ist plötzlich keine Stundung. Hä? Ja, also du merkst schon, es kommt am Ende darauf an, letztlich, was willst du eigentlich tun? Welche Freiheiten willst du in Anspruch nehmen? Ja, und eben einen Kran zu transportieren, ist kein Menschenrecht. Aber von A nach B zu ziehen, ist ein Menschenrecht.
Das ist dann die Trennungslinie. Du hast ja schon am Anfang angesprochen, Jens, dass es nicht darum geht, die Wegzugsbesteuerung grundsätzlich in Frage zu stellen. Das ist wahrscheinlich auch nicht Aufgabe eines wissenschaftlichen Beitrags in der Zeitschrift. Das ist ja mehr eine politische Meinung. Aber es gibt ja doch ein Interesse des Staates an dem Veräußerungsgewinn oder an dem potenziellen Veräußerungsgewinn. Und es gibt also das Menschenrecht auf Freizügigkeit. Und irgendwo muss ja die Trennungslinie sein. Ihr sagt jetzt, gut, Festsetzung der Steuer ist okay, aber die unmittelbare Erhebung ist dann das Problem. Und sowohl im EU-Recht als auch im Grundgesetz sagt ihr, irgendwie nicht vereinbar. Wenn man das jetzt langfristig lösen wollte, dann ginge das ja auf zwei, sagen wir mal, Wegen. Erstens die Erhebung zu verändern, vielleicht mehr so in die Richtung des alten Rechts, oder indem man sagt, wir überlegen uns in DBA-Verhandlungen, ob wir nicht die Fragestellung Beteiligung, Wegzug und so weiter anders regeln wollten.
Absolut, also das und auch unilateral. Also beispielsweise, Florian, wenn du mit einer ausländischen Beteiligung wegziehst, ja, auch im Nicht-DBA-Kontext, dann führt das halt zur Wegzugsbesteuerung. Ja, so, und da kann ich nur sagen, ehrlich gesprochen, wenn ihr euer den Paragraph 49 so ausgestaltet, dass ihr das Besteuerungsrecht dann verliert, to be honest, ist nicht wirklich mein Problem. Ja, also wenn ihr das behalten wollt, dann regelt's bitte auch so. Ja, also da kann man jedenfalls mal sagen. Aber du hast natürlich recht, man könnte dann eben auch die DBAs entsprechend verhandeln. Allerdings glaube ich, dass das Deutschland kaum oder in wenigsten Fällen helfen wird, weil sie natürlich schon Schwierigkeiten dann damit haben mit der Anrechnung ausländischer Steuern. Und deswegen, glaube ich, wird das nicht die Lösung am Ende sein, sondern die Lösung wird dann sein, die dauerhafte zinslose Stundung. Aber auch da muss man sich fragen, Florian, ob das wirklich dann für alle Ewigkeit gelten muss. Also ich mal als Beispiel, du ziehst heute weg mit einer Gesellschaft und bist schon 30 Jahre weg, dann kann man sich schon fragen, ob die stillen Reserven, die zu deinem Wegzugszeitpunkt damals bestanden haben, ob die wirklich noch auf Deutschland entfallen oder ob nicht nach 30 Jahren das sich verflüchtigt hat und das vielleicht jetzt darauf beruht, dass das halt in diesem ausländischen Staat war. Ja, und wie gesagt, man kann natürlich auch differenzieren, ziehe ich mit einer deutschen Gesellschaft weg oder ziehe ich mit einer ausländischen Gesellschaft weg, so wie es ja mal ganz früher war. Ja, also ganz früher war es total unschädlich, mit einer ausländischen Gesellschaft wegzuziehen. Ja, das ist ja erst seit, ich glaube, der 2006 so, ja, dass die Wegzugsbesteuerung dann auch auf ausländische Beteiligung erweitert wurde. Ja. Man hatte ganz zu Recht erkannt, dass Deutschland eigentlich mit ausländischen Beteiligungen ziemlich wenig zu tun hat. Ja, weil nämlich so eine ausländische Gesellschaft, die nutzt die Ressourcen im Ausland. Ja, und diese Ausschüttungen, die aus dieser Gesellschaft kommen, auch an denen hat Deutschland nicht so wirklich viel beigetragen. Ja, aber man hat das erweitert. Man hat das immer weiter letztlich den Kreis der Dinge erweitert, die letztlich die Wegzugsbesteuerung umfassen. Und ich finde, dann muss man eben hinten raus eben auch ja immer weiter dann eben verhältnismäßig agieren. Und das, wie gesagt, für mich wäre das dauerhafte zinslose Stundung, sich überlegen, ob nicht nach 10, 20 Jahren das vielleicht auch ganz aufhört. Ich mache mit meinen Studenten immer das Beispiel und frage die, ob die lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland, ob die wirklich lebenslang ist. Und ich frage dich, Florian, ist die lebenslange Freiheitsstrafe in Deutschland wirklich lebenslang?
Ja, nach meinem Verständnis nein.
Ja, und warum ist das so? Weil das Bundesverfassungsgericht entschieden hat,
jeder dass muss man nach eine Chance haben, ja.
Eine zweite Chance haben, nach 15 Jahren. Und dann kann ich ehrlich gesagt nur sagen, Florian, der Mörder, der soll nach 15 Jahren eine zweite Chance bekommen. Aber der, der weggezogen ist, ja, um beispielsweise in Portugal mit seinem Lebenspartner zu leben, der soll diese Fußfessel sein ganzes Leben tragen?
Ich schätze ja. Den Gedanken, aber es ist natürlich schon, wenn man sagt, was sind die Interessen des Staates, ne, und wen lassen wir gehen, ist es, glaube ich, schon auch ein Unterschied. Aber was ich ganz interessant fand, Jens, deine Ausführungen, die zeigen, dass wir in der Theorie einfach nicht ganz klar sind. Ne? Wenn wir einerseits sagen, was besteuern wir eigentlich? Besteuern wir den Wertzuwachs, der in Deutschland geschaffen wurde, also deutsche Unternehmen und dann unabhängig davon, wo der Eigentümer sitzt? Oder sagen wir besteuern das, also den Anteilseigner, egal was er hält. Ne? Das sind ja eigentlich so die zwei gegenüberstehenden Positionen. Und jetzt haben wir so einen Mischmasch aus beiden und besteuern von allem ein bisschen und von allem ganz schnell, ohne eine Realisierung abzuwarten.
Genau, man kann ja dran fühlen, Nadja, dass man sagen würde, irgendwie natürlich bei einem deutschen Unternehmen, wo da deutsche Infrastruktur genutzt wurde, da fällt es uns doch viel leichter zu sagen, da haben wir irgendwie ein Recht, dass da irgendwas abgerechnet wird. Aber es fällt uns doch ein Ticken schwerer, wenn Deutschland nicht gar nichts damit zu tun hatte, dann letztlich da zu besteuern. Ja, also deswegen, ich will ja nur sagen, man könnte da auch noch differenzieren. Aber wie gesagt, darum geht's gar nicht. Sondern wir akzeptieren das jetzt mal, dass Deutschland da einen Steueranspruch hat im Wegzugszeitpunkt. Ja, aber dann muss das hinten raus verhältnismäßig sein. Und das bedeutet unter anderem aber auch, dass eben künftige Wertminderungen zu berücksichtigen sind, so wie das früher war. Ja, das hat man ja auch abgeschafft. Und dass natürlich auch letztlich der Rückzug unschädlich sein muss. Und aber auch das Schenken im Ausland muss unkritisch sein. Also,
und das Ausschütten.
Und das Ausschütten. Also das ist total abwegig, Florian. Ich weiß gar nicht, wie man auf die Idee kommen kann und sagt so, wenn ich dann, also das Einzige, was ich mir ja noch vorstellen kann, ist, dass man sagt, ja, es soll ja kein Missbrauch sein. Ja, und dass ich so Gesellschaften leerschütte und dann wieder zurückkomme, habe ich alles verstanden. Aber dass die Gewinne, die in der Zwischenzeit entstehen, dass ich mir die auch ausschütten lassen muss, to be honest, das muss einfach so sein. Ja?
Und das kann ich ja im Zweifel gar nicht alleine entscheiden, wenn ich daran nur, sagen wir mal, einen Anteil von 10% habe. Ja, dann sitze ich in der Gesellschafterversammlung und sage, Moment mal, meins bitte auf eine persönliche bundene Rücklage, ja, nicht ausschütten. Alles, also, so. Wie kriegen wir denn jetzt Fleisch an den Knochen? Das ist ja eine ganz spannende Sache. Wäre doch schön, wenn dazu mein Gericht entscheiden würde, Jens. Hast du schon einen Mandanten, der sagt, das müssen wir mal klären?
Hast du mit Herrn Wächtler nochmal Kontakt aufgenommen?
Nein, ich habe vielleicht einen schönen Fall, das muss man mal sehen. Kann ich jetzt nichts in der Sache sagen, aber es gibt natürlich schlechte Fälle, ja, die man besser nicht zu Gericht bringt. Und dann gibt es gute Fälle. Ich glaube, das ist ein guter Fall, den wir gern zu Gericht bringen wollen. Und ich kann auch nur sagen, der Thomas und ich arbeiten auch an der Möglichkeit, im Vorfeld solche Dinge schon zu klären. Also viele, und das muss man wirklich sagen, die trauen sich dann auch gar nicht aus Deutschland weg, weil sie nicht wissen, was eigentlich genau passiert. Mhm. Ja, und da glauben wir daran, dass man auch mit einer vorbeugenden Feststellungsklage zum Finanzgericht marschieren kann. Das ist selten, muss man sagen. Und man muss ein paar Dinge beachten und man muss auch mal sehen, wie die Erfolgsaussichten sind. Also die Finanzgerichte tun sich ja schwer mit solchen Dingen. Im Zivilprozess ist das überhaupt gar kein Problem. Aber das muss gehen. Wenn ich nämlich beispielsweise vor einem Wegzug zum Finanzamt gehe und sage, liebes Finanzamt, so ist der Sachverhalt, ich möchte gerne wegziehen. Wollt ihr besteuern? Und dann sagt das Finanzamt, natürlich wollen wir besteuern. Dann sagen wir, und wollt ihr Stunden? Dann sagen die, natürlich wollen wir nicht Stunden. Dann sagen wir, finden wir nicht gut. Dagegen gehen wir vor. Und ich glaube, das kann man machen. Ja, indem man letztlich natürlich vor dem Finanzamt mal die Möglichkeit gibt, die Kurve zu kriegen. Ja, weil nämlich auch das Finanzamt an EU-Recht gebunden ist. Ja, und das ist anders als mit, wenn wir rein auf Verfassungsrecht gehen würden. Ja, da hat letztlich, muss das Finanzamt letztlich erstmal das deutsche Recht umsetzen. Ist aber anders, wenn Menschenrechte drüber liegen, wenn Artikel 25 zum Zuge kommt, wenn die EU-Grundrechte zum Zuge kommen, dann kann auch das Finanzamt sagen, ich mache mal dauerhafte zinslose Stundung. Ja. Ist natürlich theoretisch, muss man sagen. Ja, werden die nicht tun. Ja, aber dann glauben wir, dass man auch vor dem Wegzug im Wege des einstweiligen Rechtsschutzes mal zum Finanzgericht gehen könnte.
Also ich sag mal, wenn nicht vor solch einer Entscheidung seinen Lebensmittelpunkt zu verlagern mit dem ganzen Aufwand, der einhergeht, wenn da kein Feststellungsinteresse gegeben sein soll, wann dann, ne? Also es ist ja spannend. Verrätst du noch, ist es Drittstaatenfall oder ist es ein EU-Fall?
Es ist ein EU-Fall. Soll nach Österreich gehen und dann Deutsch-Österreicherin, die aus bestimmten Gründen, aus guten Gründen.
Aus privaten Gründen.
aus guten privaten Gründen dorthin will. Ja, es gibt, also beispielsweise gibt es ja auch wirklich, also das ist so vielfältig, wo Menschen wegziehen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Beispielsweise das Familienrecht ist beispielsweise in Österreich viel liberaler. Also wenn du zum Beispiel ein lesbisches Paar hast, ja, die, und dann bekommt jemand da ein Kind und die bringt das Kind hier in Deutschland zur Welt und die sind beide verheiratet, dann ist das nach deutschem Familienrecht nicht so, dass beide dann Eltern sind. Ja, sondern da muss eine Adoption durchgeführt werden und so weiter und so fort. Findet die Geburt in Österreich statt? Sind die beide Eltern?
Da geht's wahrscheinlich um den Schutz des Vaters. Das führt jetzt zu ganz anderen Diskussionen. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das österreichische Recht da besser ist. Wir müssen jetzt noch auf Veröffentlichungen hinweisen. Wir können natürlich nur auf den Beitrag von Jens in der ISTR mit Thomas hinweisen. Das haben wir schon. Und dann habe ich mir überlegt, wir können noch auf den ATAT-Kommentar zu Artikel 5 hinweisen. Herausgeber sind Hagemann und Kahlenberg. Der Kahlenberg ist ein Kollege vom Jens, mit dem habe ich zusammen studiert. Insofern ist das ein total liebenswerter Hinweis an der Stelle. Und der Tobi Hagemann hat da den Artikel 5 kommentiert. Kann man also auch in dem Zusammenhang ganz gut verwenden. Wir kommen jetzt zu den Schlussfragen. Eva sagt immer, die legendären Schlussfragen. Haben wir eigentlich Eva und Matthias schon gegrüßt? Das machen wir an der Stelle, dann ist das auch erledigt. Und ich fange gleich mit dem ersten an. Das haben wir eigentlich gedanklich schon fast abgearbeitet, aber die Frage heißt, frisch serviert, Textpot oder Textquartett? Jens, jetzt musst du dich entscheiden, ist wie bei Herzblatt.
Ich muss jetzt eine Antwort geben.
Irgendeine. Die ja, kann Textpot auch nichts natürlich damit zu tun haben. Ja, das ist völlig legitim. Wir hatten letztens nämlich schon mal einen Gast, der war sowohl bei Frisch serviert schon mal als Gast, als auch dann bei uns. Und da schrieb Eva ihm ins Stammbuch, was er denn jetzt besser findet, ohne die Erwartungshaltung zu haben, eine ernsthafte Antwort zu bekommen. Du sagst Textpot, ja natürlich. Ja, was denn sonst?
Mallorca, Algarve oder Dubai?
Oh, das ist eine gute Frage. Algarve bin ich jetzt nicht so ein großer Fan von und ich muss sagen, Mallorca, das wird für viele total skurril klingen, ja, weil das ist so, klingt nach Urlaubsinsel. Die Wahrheit ist einfach eine ganz andere, weil einfach so viele Menschen und Mandanten von uns mittlerweile auf dieser Insel leben und man muss einfach sagen, ich war da letztens mit meiner Frau und dann sind wir nachts um 12 dann Palma noch auf der Straße gewesen und jetzt wäre der normale Bürger würde denken, jetzt waren da nur saufende Deutsche und Engländer. Das war nicht der Fall, sondern das waren viele junge spanische Frauen waren auf der Straße, die sich da frei bewegt haben. Das war total sicher, das war eine super Atmosphäre. Ja, und ich wünsche mir sowas auch wieder für Deutschland.
So, und zu guter Letzt, Bonn oder Berlin?
Oh, ihr macht immer wirklich.
Ja, das zeigt schon, dass die nicht falsch ist.
Als alter Berliner ist natürlich, habe ich immer ein Herz auch für Berlin. Ja, aber ich muss sagen, Ich bin jetzt seit vielen Jahren im Rheinland und das ist hier total liebenswert. Und ich muss sagen, am Anfang war das für mich schwer, mich hier auch so an das, ist ja alles ein bisschen kleiner, zu gewöhnen. Aber dann bin ich ab und zu mal nach Hause gefahren und dann bin ich mit dem Taxi gefahren. Und wenn man dann so einen Berliner Taxifahrer noch hatte, dann dachte ich, wie hast du das hier so viele Jahre ausgehalten? Ja, die sind so unfreundlich, ja, und so schroff. So, und das hast du halt im Rheinland gar nicht. Ja, im Rheinland ist das total nett. Also deswegen, ich glaube, Rheinland ist gut. Ja.
Die Berliner Freundlichkeit.
Muss man durchschauen, das Warmherzige zu entdecken.
Lieber Jens, vielen lieben Dank für deine Zeit, für den Besuch bei uns. Das gibt der Wegzugsbesteuerung nochmal eine neue Dimension. Ich glaube auch, es wird die Menschen anregen, noch mehr über Menschenrechte und Steuern nachzudenken. Wahrscheinlich fängt schon der Erste an, dazu zu promovieren. Wollen wir mal gucken, was die Zukunft bringt in dem Zusammenhang. Für Themenvorschläge, Feedback und sonstige Hinweise können Sie immer gerne schreiben an textquartett@nwb.de. Beim nächsten Mal hören wir uns wieder mit Eva und Matthias und dann hoffentlich auch wieder zu viert. Schönen Gruß ins Studio, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.
Das war das Textquartett, der Podcast zum internationalen Steuerrecht. Vom NWB Verlag in Zusammenarbeit mit We Are Producers. Bleiben Sie up to date im Steuerrecht unter www.nwb.de.